Histamin ist immer ein Symptom und nie die Ursache. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, du hast eine Histaminintoleranz, du musst jetzt dein Leben lang nicht histaminarm ernähren, das ist absoluter Blödsinn. Und das Symptom ist halt super unangenehm, aber wie gesagt, man muss halt nach den Ursachen gucken. Das heißt, wir können ein zu viel an Stresshormonen haben, ein zu viel an Östrogen, eine chronische oder mehrere chronische Infekte, andere mögliche Trigger, die natürlich auch aus unserem Zahnbereich kommen können. Und dann müssen wir uns halt in der Anamnese angucken, okay, was ist es halt vermutlich bei dir? Was ich halt mir immer bei meinen Patientinnen angucke, hast du halt hauptsächlich Histamin-Symptome zyklischer Natur, also kurz vor dem Eisprung oder um den Eisprung, in der zweiten Zyklushälfte oder kurz vor oder während der Periode. Wenn ich wirklich sehe, die Symptome kommen nur da, dann weiß ich, dass ein sehr großer Trigger wahrscheinlich über den zyklischen Bereich der Hormone kommen.
Herzlich willkommen zum Dr. Karl Academy Podcast, dem Podcast, der inspiriert, verbindet und Horizonte erweitert. In diesem Format möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen, die weit über die klassische Medizin hinausgeht. Hier treffen sich großartige Menschen aus unterschiedlichsten Berufungen, um gemeinsam neue Wege der funktionellen Medizin zu erkunden, innovative Behandlungsansätze zu teilen und frische Impulse für dich, für deine Praxis, für deine Behandlungsstrategien und auch für dein Leben zu geben. Gemeinsam schaffen wir eine Symbiose aus Expertise, Menschlichkeit und Visionen für eine gesündere und für eine ganzheitlichere Welt.
So, ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge des Dr. Karl Academy Podcasts. Und heute habe ich nochmal Marc Richter zu Gast für die zweite Runde. Wir hatten nämlich beim letzten Mal so viele wunderbare Fragen von euch bekommen, dass wir uns dazu entschlossen haben, dass wir hier nochmal das Thema Histamin und Frauengesundheit genauer beleuchten. Denn das scheint nicht nur euch Therapeuten, sondern natürlich auch die Patienten entsprechend zu interessieren. Und ich freue mich sehr, denn Marc verbindet in seiner Arbeit etwas, das sich viele wünschen, aber tatsächlich noch nicht so viele beherrschen. Denn er denkt Medizin ganzheitlich, gleichzeitig aber auch sehr bodenständig und entsprechend wissenschaftlich fundiert. Das heißt, seine Mission bleibt dabei nach wie vor unverändert klar. Er möchte nämlich Menschen zurück in seine Kraft bringen, mit mehr Energie, mehr Lebensqualität und vor allem mehr Verständnis für den eigenen Körper. Und Marc arbeitet sehr ursachenorientiert und zeigt, wie eben chronische Muster durchbrochen werden, anstatt sie eben nur zu überdecken. Und in seiner Naturheilpraxis in Regensburg begleitet er vor allen Dingen Frauen mit hormonellen Herausforderungen, mit Erschöpfungsthemen und das Thema chronische Müdigkeit und Histamin in dem Kontext natürlich auch noch. Und dabei sieht er sich eben nicht nur als Behandler, sondern als Partner im Prozess. Und das finde ich besonders schön. Du bist, was das angeht, ein Brückenbauer und nicht nur jemand, der einen Behandlungsplan schreibt und sagt, so machen wir das. Und dann sehen wir uns in 8 Wochen wieder. Und was bis dahin ist, ist egal, sondern du bist wirklich jemand, der an die Hand nimmt, aufklärt und auch wirklich versteht, dass eine neue Handlungsausrichtung wichtig ist. Deshalb, wir tauchen heute tiefer in diese Ansätze ein. Freut euch auf einen ehrlichen, inspirierenden und vor allen Dingen praxisnahen Austausch über moderne Naturheilkunde, Selbstregulation und den Weg zurück in ein lebendiges, kraftvolles Leben. Also los geht's mit Teil 2, lieber Marc. Herzlich willkommen.
Anne, wenn ich in Zukunft bei einem anderen Podcast vorgestellt werde oder mich vorstellen muss, darf ich dich dann einladen, dass du diese Vorstellung machen kannst? Du kannst es
sehr gerne.
Besser, als ich das jemals in Worte fassen könnte. Also vielen, vielen lieben Dank für die sehr, sehr lobenden Worte. Ich versuche dem natürlich gerecht zu werden. Und ja, genau so habe ich eigentlich überhaupt nichts hinzuzufügen, wie ich versuche, meine Arbeit in der Praxis mit meinen Patientinnen umzusetzen.
Ja, das ist auch so schön. Vor allen Dingen hast du ja auch einen entsprechenden Instagram-Kanal, wo man sehr viel von deiner Arbeit sehen kann und einfach auch schon mal hier Impulse mitnehmen darf. Ja, und das ist eben das Schöne. Es geht ja gar nicht darum, dass wir unbedingt immer auf den nächsten Termin warten müssen, sondern wir können ja für uns schon selbst wirksam werden. Und auch die Ärzte und Therapeuten haben hier immer wieder Möglichkeiten, sich nochmal auf bestimmte Facetten eben zu stürzen und zu sagen, hey, das stimmt, das habe ich ganz außer Acht gelassen, das ist auch noch ein Hinweis. Denn die Medizin ist ja so komplex. Wir haben zwar schon ganzheitlich viel auf dem Schirm, aber trotzdem manchmal übersieht man einfach Details. Und wenn dann Kollegen entsprechende Spots nochmal setzen, finde ich das besonders wichtig und wertvoll. Und das Thema mit dem Histamin und dem weiblichen Zyklus ist was, wir haben eben im Vorfeld schon gesprochen, es ist ja nicht immer nur Histamin und Darm, Ja, was bei vielen so verhaftet ist, okay, wir lassen mal Tomaten weg, wir lassen mal den Parmesan weg und dann wird das Thema mit dem Histamin schon. Vielleicht haben wir auch noch so ein bisschen Probleme mit anderen Lebensmitteln, aber das ist ja im Endeffekt nur eine kleine Mini-Stecknadel im großen Heuhaufen. Heißt, Histamin ist ja ein entsprechender Botenstoff, der bei Allergien und Entzündungsreaktionen letztendlich ausgesetzt wird. Aber er ist eben auch ein entscheidender Neurotransmitter und spielt eine ganz wichtige Rolle im hormonellen System. Und besonders interessant ist ja hier das Thema, gerade bei Frauen, aber Männer hängen natürlich auch damit drin, Östrogene und Progesteron. Ja, und das kennen viele natürlich als Hauptgestalter ihres Zykluses. Östrogen steigert aber auch gleichzeitig die Aktivität eines Enzyms, das Histamin bildet. Und hemmt dabei gleichzeitig eben die Aktivität des histaminabbauenden Enzyms, der Diaminooxidase. Und das bedeutet, je höher die Östrogenspiegel, desto mehr Histamin wird unter Umständen gebildet und desto weniger kann eben entscheidend abgebaut werden. Und Progesteron wiederum ist eben ausgleichend, da es die DAO-Aktivität dann unterstützt und damit den Histaminspiegel letztendlich auch stabilisiert. Aber wenn wir ja hier Progesteronmangel und Östrogendominanz im Bestand haben, dann kann sich das natürlich auch entsprechend auf genau dieses Enzym bzw. dieses System auswirken. Und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen, denn viele denken tatsächlich, Histamin besteht nur die Problematik im Darm. Was sagst du dazu als Fachmann?
Alleine, was du jetzt schon erklärt hast, glaube ich, wenn man das erste Mal hört, klingt komplex und das ist auch nur ein Aspekt von diesem ganzen Abbau, weil wenn ich jetzt darüber weitergehe, dann wissen wir einfach, dass Östrogen die Fähigkeit hat, unsere Mastzellen zu triggern und dass dort noch mehr Histamin unter anderem freigesetzt wird. Progesteron ist eher ein mastzellstabilisierendes Hormon. Und dann haben wir ja noch den Abbauweg. Das bedeutet, das Enzym, was Histamin nicht im Darm, sondern im Gehirn abbaut, die HNMT, also da wird Histamin in unserem Nervensystem im Gehirn methyliert, braucht genau die gleichen Rohstoffe, wie das Enzym, die kommt, die Östrogene abbaut. Und wenn dann sehr viel Östrogen da ist und die kommt, sehr viele der Nährstoffe verbraucht, die eigentlich die HNMT bräuchte, dann hat die HNMT auch im Abbau des Histamins im Gehirn weniger Ressourcen zur Verfügung und dadurch kann der Abbau Histamin im Gehirn auch gehemmt oder reduziert werden. Das heißt, zusätzlich zu den Mechanismen über den Darm, über die DAO, was du gerade beschrieben hast, haben wir über mehr Östrogene, da gehen wir gleich noch genau drauf ein, und weniger Progesteron, was ja bei den meisten Frauen leider heutzutage der Fall ist, nicht nur, dass mehr Histamin da auch freigesetzt wird, sondern eben auch, dass über den Abbauweg im Gehirn mehr Östrogen mehr Ressourcen verbraucht, den wir bräuchten, um Histamin im Gehirn abzubauen und dann auch der Histaminabbauweg im Gehirn einfach wahrscheinlich verlangsamt ist. Also wir haben ganz viele verschiedene Faktoren über den Darm, über die Mastzellen, über den Abbau, wo das einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt und das macht es natürlich komplex und da können wir gleich noch ein bisschen genauer auf die einzelnen Aspekte eingehen.
Vielleicht gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Das war ja jetzt sehr viel Fachkompetenz, die du da schon ins Feld gebracht hast. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Warum denkst du, dass heutzutage ganz viele Frauen eigentlich diese Zyklusprobleme oder diese Disbalancen in den Hormonen haben? Es ist viel Progesteronmangel. Andere haben vielleicht eher das Thema mit der Östrogendominanz. Was denkst du, was ist da die Hauptursache für?
Also die erste Hauptursache ist einfach, dass wir gar nicht oder ihr Frauen gar nicht dafür gemacht seid, so viele Zyklen zu haben. Ihr seid eigentlich dafür gemacht, mit 12, 13, 14, erstes Kind, Schwangerschaft, Stillzeit, dann wieder. Und dann habt ihr vielleicht in eurem Leben, eigentlich in der Biologie, 10 Zyklen, weil ihr halt jedes Mal Kind, Stillzeit. Und jetzt heutzutage haben halt Frauen Hunderte von Perioden und der weibliche Körper ist erstens dafür schon eigentlich gar nicht von der Natur so gedacht, dass wir halt sagen, wir haben erst viel später Kinder, wir haben viel weniger Kinder. Also da geht's ja schon los, aber das alleine, glaube ich, wäre gar kein Problem. Die große Herausforderung sind natürlich unsere ganzen Umwelttoxine, die leider alle östrogenartig in unserem Körper wirken. Das heißt, wenn eine Frau eine Östrogendominanz hat, hat sie das halt nicht, weil sie selber auf einmal viel zu viel körpereigenes Östrogen produziert, was manchmal vorkommt, aber halt eher die Ausnahme ist, sondern wir haben halt ganz viele Substanzen, Plastizide, Pestizide, toxische Metalle, die alle an den Östrogenrezeptoren andocken. Und auf der anderen Seite haben wir nichts in der Natur, was progesteronartig wirkt, Aber Progesteron ist die Vorstufe von Cortisol. Das heißt, wenn sich der Körper über Gedanken macht, möchte ich überleben oder mich fortpflanzen, wird immer natürlich als erstes Überleben gewählt. Dann haben wir natürlich hormonelle Verhütung oder hormonartige Verhütung, was glücklicherweise immer weniger wird, weil junge Frauen sagen, nee, das möchte ich nicht. Aber trotzdem, wenn da einfach der Eisprung unterdrückt wird, dann wird der Großteil der körpereigenen Progesteronbildung unterdrückt, weil dann noch ein bisschen über die Nebennieren gebildet werden kann. Aber da haben wir ja gerade drüber geredet. Wenn Stress ist, wird da auch weniger Progesteron gebildet. Und dann haben wir halt natürlich, wie gesagt, Schilddrüsenunterfunktionssymptome, Schilddrüse auch ganz, ganz wichtig, dass man als Frau genug Progesteron bilden kann. Chronische Entzündungen unterdrücken die Progesteronbildung oder reduzieren sie. Insulinresistenzen der Eierstöcke, was zu diesem PCO-Syndrom führen kann, führt dazu, dass man längere Zyklen hat, nicht mehr so viel Progesteron bilden kann oder auch ausbleibende Zyklen hat. Also unser modernes Leben ist leider einfach nicht gerade artgerecht für uns Menschen. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie kommen wir da so nah wie möglich ran, dass wir einerseits sagen, Toxinlast, Stresslast reduzieren und dem Körper das zuführen, was er halt braucht, um halt auch genug Progesteron zu bilden. Und dann haben wir halt auch noch den emotionalen Aspekt natürlich, dass unser Verhalten unsere Hormonbildung steuert. Und wir wissen zum Beispiel, dass Frauen, wenn sie, sagen wir in Anführungszeichen, was auch immer das dann für die jeweilige Frau bedeutet, sich weiblich verhalten, dass sie da mehr Progesteron bilden. Also wir wissen zum Beispiel, vorher, nachher im Urin getestet, nach Frauenabenden bilden Frauen mehr Progesteron. Aber ganz viele Frauen einfach auch über ihr Berufsleben und die westliche Welt befinden sich sehr viel in ihrer männlichen Energie. Und die männliche Energie fördert halt eher Tendenz Richtung Testosteronbildung und dieses sich geborgen fühlen, im Fluss sein, kein Ziel erreichen wollen. Das hast du ja ganz, ganz wenig im Berufsleben, vor allem heutzutage. Mhm. Also außer du hast einen sehr kreativen Job oder einen musikalischen Job, ist es ja immer so, Zahlen, Daten, Fakten, ich muss ein Ziel erreichen und das fördert auch nicht gerade die weibliche Hormonbildung einfach. Und da ist das so komplex, dann ist natürlich der weibliche Körper ein bisschen sensibler und feinfühliger noch als der männliche Körper. Und da haben wir halt dann ein großes Chaos.
Also ein großes Thema ist natürlich auch aus meinem Bereich das Thema Stress. Und das Thema Stress hat ja viele Facetten. Wir verarbeiten Stress im gleichen System wie unsere Emotionen. Das heißt, Emotionen bespielen unser Stresslevel, unsere Stresshormone, im Umkehrschluss dann auch die Hormonachsen, die da dranhängen, sprich Schilddrüse, sprich Sexualhormone. Und auf der anderen Seite sind natürlich die chronischen Stressmilieus, die wir damit erzeugen, auch wieder gleichzeitig Basis für chronische Entzündungen, die das ganze Feedback dann natürlich wieder in die andere Richtung bespielen. Das heißt, das ist natürlich ein wahnsinniger Faktor. Und du sagst gerade auch, unsere heutige Gesellschaft, Frauen müssen sehr viel in der männlichen Energie sein. Das stimmt. Auf der einen Seite selbst gewählt. Ich bin ja selber so eine, die auch im Außen ist, die im Endeffekt ihr Rad drehen muss. Gleichzeitig muss ich mich natürlich auch immer wieder üben, in die Hingabe zu gehen, in die Mutterrolle von mir aus jetzt auch zu gehen oder auch sich selbst um mich dann auch zu kümmern, ne? Und das ist schon ein Balanceakt, der nicht immer leicht ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das heißt, wir verbrauchen hier schon wahnsinnig viele Ressourcen, die wir so an einer anderen Stelle nicht haben, weil aber tatsächlich, finde ich, auch die Gesellschaft sich teilweise so orientiert hat, dass die Frauen gar nicht mehr diesen Rahmen und diesen Raum bekommen, weil einfach erwartet wird, dass sie 360 Grad abdecken. Ja, und das ist das, was natürlich dann auch noch so ein bisschen dazu kommt zu diesem ganzen Thema. Und wir haben ja gerade bei, sage ich mal, chronischem Stress auch immer das Thema mit der Mastzellaktivierung. Und das ist ja gleichzeitig auch so ein bisschen die Schnittstelle zum Histamin. Und wir hatten ja im Vorfeld unsere Communities auch mal ein bisschen gefragt, was denn hier zum Thema Histamin so interessant ist. Und dann kam tatsächlich auch die Frage, was ist denn diese Kombination aus Mastzellaktivierungssyndrom und Histamin? Wie hängt das generell zusammen? Und wie kann man diese Kombination durchbrechen? Was sind hier für Möglichkeiten gegeben? Und wie kann man hier beispielsweise angehen? Und ich glaube, an dieser Stelle ist es vielleicht schon mal ganz gut, wenn ich in diese Richtung gehe, welche Tests wären denn hier vielleicht erforderlich?
Ja, also ich glaube, wir sollen oder dürfen nochmal vielleicht alle kurz abholen, was sind denn die Mastzellen? Also die Mastzellen sind so mit einer unserer ältesten Teile unseres Immunsystems und auch einer der ersten Zellen, die am Ort des Geschehens sind, wenn irgendwie Bedrohung herrscht. Und da ist erstmal die Art der Bedrohung egal, ob es vom Immunsystem wahrgenommen wird oder von unserem Nervensystem, weil wie du auch schon gesagt hast, die Mastzellen sitzen an den Nervenenden des Sympathikus. Das heißt, durch den Sympathikus, Stress, unsere Fight-oder-Flight-Response im Nervensystem, können wir super viel Mastzellen triggern. Und die Mastzellen haben halt ganz, ganz viele Stoffe in ihrem Repertoire, die sie ausschütten können, um eben einerseits Gefahren schon mal anzugreifen oder zu bekämpfen, aber auch wie so eine Art Leuchtfeuer, um dem Rest des Körpers, dem Rest des Immunsystems zu signalisieren, Alarm, Alarm, Eindringlinge, wir brauchen Unterstützung. Und da gehört halt Histamin dazu, das ist so der bekannteste Stoff. Wir haben da aber auch noch Heparin drin, wir haben da Serotonin drin, also ganz, ganz viele andere Stoffe, die da noch mit drin sind. Und das ist immer erstmal wichtig zu verstehen, was eigentlich der Job der Mastzellen ist, weil da sind wir auch wieder bei Histamin. Was möchte Histamin machen? Histamin macht erstmal bekannterweise eine laufende Nase, Durchfall, Sodbrennen, also all die Sachen, um zu sagen, raus mit dir. Egal was du bist, du gehörst nicht zu uns. Durchfall, Nase laufen, mehr Magensäure wird gebildet, um, okay, wir haben irgendwas Bedrohliches über den Magen aufgenommen, dass wir das auch besser zersetzen, verdauen können mit unserer Magensäure. Also es ist immer ein Gefahrensignal, Botenstoff. Und das müssen wir uns erstmal wieder bewusst machen, dass wir gucken können, okay, was nimmt der Körper als Bedrohung wahr? Ist das psychoemotional über unser Nervensystem oder ist es halt tatsächlich von außen? Was zum Beispiel auch bei dem Thema Mastzellaktivierung nicht genügend Aufmerksamkeit erfährt, finde ich, ist das Thema Strahlung, weil wir auch definitiv aus den ersten Studien schon über Jahre wissen, dass künstliche Strahlung über WLAN, Handyfunk auch unsere Mastzellen triggern können. Das heißt, wenn du da sehr sensibel bist und du schläfst in einem Raum voller WLAN, Handy etc., kannst du noch so viel oral da einschmeißen, deine Mastzellen werden sich nicht beruhigen, weil die das als Bedrohung wahrnehmen. Also auch dieser Aspekt ist da ganz, ganz wichtig. Adrenalin, Sympathikus, Strahlung, Hormone und dann haben wir natürlich da ganz andere große Punkte, wo wir erstens sagen können, wenn wir das in drei Bereiche unterteilen wollen, erstens, welche Stressoren haben wir, die die Mastzellen die ganze Zeit reizen und stressen? Zweitens, wie können wir unsere Mastzellen dann unterstützen, dass die vielleicht stabiler sind und nicht auf jeden Reiz reagieren? Und dann drittens haben wir eben vielleicht auch noch den Histaminabbau, dass vielleicht gar nicht zu viel Histamin da freigesetzt wird, aber einfach unsere Abbauressourcen über die verschiedenen Enzyme, die wir haben, überhaupt nicht funktionieren. Und da muss man halt dann gucken, okay, haben wir zu viele Reize? Sind die Mastzellen zu sensibel? Oder ist einfach der Abbau gestört durch Nährstoffmängel oder so? Natürlich haben wir da auch eine kleine genetische Komponente, aber ich glaube, dass die eigentlich nicht das große Problem sein sollte. Das teste ich auch genetisch mit meinen Patienten, aber ich habe jetzt da noch nie gesehen, bei den Patienten, die wirklich da viele Probleme haben, dass ich da sage, ah, du hast da mehr Snips in dem Bereich als andere. Das sehe ich eigentlich so nicht. Viele haben halt so ein bisschen alles. Die haben zu viele Stressoren dafür, die haben zu wenig Ressourcen dafür und ihre Mastzellen sind halt auch sehr, sehr sensibel. Und dann haben wir jetzt noch gar nicht über den Punkt Testen gesprochen, das machen wir gleich noch, wobei sich das einfach gar nicht so leicht herausstellt. Aber ich würde sagen, da gehen wir dann ein bisschen später kurz drauf ein und jetzt würde ich einfach kurz, wenn du irgendwelche Fragen hast, kurz einfach darauf eingehen, was sind denn typische Stressoren für unsere Mastzellen, wie können wir die vielleicht stabilisieren und wie können wir uns vielleicht den Histaminabbau ein bisschen genauer anschauen.
Ja, gerne. Da habe ich gleich noch ein Thema, was wir vielleicht auch noch mit reinbringen sollten. Das ist diese psychoneuroimmunologische Komponente. Manche reagieren ja, wie du schon sagst, sie sind super, super sensitiv, können sich wenig abgrenzen und implodieren dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja der Histaminflash dann der Schleimhäute, wo im Prinzip vielleicht eine bestimmte Regulation einfach nicht mehr gegeben ist. Das heißt, die Wut wird gegen sich selbst gerichtet, aus welchen Gründen auch immer. Aber ja, bitte.
Also wenn wir halt erstmal gucken, was sind typische Sachen, die unsere Mastzellen reizen können. Oder um nochmal einfach da kurz vorher auszuholen. Mastzellaktivierungssyndrom ist schon wirklich dann so das Endstadium davon. Leute, die halt wirklich ein Mastzellaktivierungssyndrom haben, die sind eigentlich nicht mehr arbeitsfähig, belastbar, die sitzen nur noch zu Hause oder sind nur noch im Bett. Aber man kann halt trotzdem schon vorher übermäßiges Histamin aus den Mastzellen haben und kann trotzdem noch funktionieren, aber halt auch viele Symptome haben. Also ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff gleich Mastzellaktivierungssyndrom oder auch der Histaminintoleranz. Wir können nicht intolerant gegenüber etwas sein, was wir selber bilden. Das wäre, als wären wir Cortisolintolerant. Wir können aber eine Histaminose, einen Histaminüberschuss haben, wo wir zu viel bilden oder es zu langsam abbauen. Das sind noch so kleine Nomenklaturen. Aber deswegen, man kann trotzdem zu viel Histamin über die Mastzell haben durch diese hormonellen Schwankungen oder die anderen Faktoren. Und wenn wir uns halt einfach angucken, was führt dazu, dass unsere Mastzellen Histamin freisetzen. Wir haben unsere ganzen Katecholamine, also unsere Stresshormone. Wir haben eben Östrogen. Wir haben Infektionen. Wir haben Strahlung, künstliche Strahlung. Wir haben natürlich auch ein bisschen Sonnenlicht, Wärme. Aber eigentlich sollten wir keine Histaminausschüttung aus unserer Mastzelle haben, nur weil wir mal in der Sonne sitzen oder weil wir halt in die Sauna gehen. Da sehen wir schon, das Fass ist so voll, dass ein bisschen Reiz reicht, um Symptome zu haben. Und auch da nochmal kurz. Histamin ist immer ein Symptom und nie die Ursache. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, du hast eine Histaminintoleranz, du musst jetzt dein Leben lang nicht histaminarm ernähren, das ist absoluter Blödsinn. Und wie gesagt, man muss halt nach der Ursache gucken. Das Symptom ist halt super unangenehm, aber wie gesagt, man muss halt nach den Ursachen gucken. Das heißt, wir können ein zu viel an Stresshormonen haben, ein zu viel an Östrogen, eine chronische oder mehrere chronische Infekte, andere mögliche Trigger, die natürlich auch aus unserem Zahnbereich kommen können. Also das ist natürlich auch überhaupt nicht unter. Und dann müssen wir uns halt in der Anamnese angucken, okay, was ist es halt vermutlich bei dir? Was ich halt mir immer bei meinen Patientinnen angucke, hast du halt hauptsächlich Histamin-Symptome zyklischer Natur, also kurz vor dem Eisprung oder um den Eisprung, in der zweiten Zyklushälfte oder kurz vor oder während der Periode. Wenn ich wirklich sehe, die Symptome kommen nur da, dann weiß ich, dass ein sehr großer Trigger wahrscheinlich über den zyklischen Bereich der Hormone kommen. Auch da ist ja eigentlich der weibliche Körper dafür ausgelegt, dass das normal ist. Das heißt, wenn es Symptome gibt, ist halt das Fass an anderen Triggern vorher auch schon zu voll natürlich. Aber so sehe ich halt erstmal, haben wir da einen Zusammenhang. Zum Beispiel, viele Frauen kriegen Migräne um ihren Eisprung herum. Frauen müssen unfassbar viel mehr Pipi um ihren Eisprung herum. Frauen kriegen Kopfschmerzen um den Eisprung herum. Weil erstens haben wir vor dem Eisprung einen Anstieg an Östrogen. Aber wir haben auch automatisch ohne den Östrogenanstieg einen Anstieg an Histamin vor dem Eisprung. Das heißt, da kommen viele Symptome. Und in der zweiten Zyklushälfte, wenn da nicht genug Progesteron da ist, haben halt viele Frauen in der zweiten Zyklushälfte vermehrt Blähbauch, vermehrt Durchfall. Nachts können sie nicht durchschlafen. Das ist entweder ein Histaminüberschuss oder eine Blutzuckerthematik. Und dann haben ganz viele Frauen kurz vor ihrer Periode Ängste. Ängste ist auch, wenn es über zu viel Histamin im Gehirn kommt, dadurch ausgelöst. Oder dann, wenn sie Periodenschmerzen, Krämpfe haben, wenn sie um diesen Zeitpunkt, also vor ihrer Periode, Migräne haben oder auch eben starke Kopfschmerzen, ist das auch oft zu viel Histamin getriggert durch die Mastzellen. Und so sehe ich immer schon mal, haben wir einen starken Zusammenhang mit Östrogen, Progesteron, wenn dieser zyklische Aspekt der Symptome da auftritt. Und das haben ja ganz, ganz viele Frauen, weil eben ein zu viel an Östrogen entweder absolut gesehen oder relativ gesehen die Mastzellen eher triggert. Und Progesteron ist einer der wichtigsten Mastzellstabilisatoren für uns. Und wenn da eben nicht genug Progesteron da ist, sind die Mastzellen schon mal anfälliger. Und dann haben wir noch andere Mastzellstabilisatoren wie Quercetin, die ich dann zum Beispiel gerne in der Therapie einsetze, wenn sie passen, Kurkumin, Theanin. Aber unsere Mastzellen, wie jede andere Zelle, braucht natürlich eine sehr stabile Zellmembran. Und bei den Zellmembranen sind wir natürlich wieder bei den Fettsäuren, weshalb wir den ganzen Mastzell oder bei diesen zyklischen Sachen einfach ein gutes Omega-3-zu-6-Verhältnis da sein muss. Man kann sich in so einem Fettsäurenprofil dann natürlich auch andere Fettsäuren noch angucken, wie Omega-9, also Ölsäure aus Olivenöl, Omega-7, aber auch die Phospholipide aus liposomalen Produkten, aus Lebensmitteln brauchen wir auch unfassbar für eine gute Zellmembran. Also ich gucke mir dann auch immer die Zellmembran an, weil wenn die natürlich nicht die richtigen Fettsäuren haben, sind die Mastzellen auch wieder viel, viel leichter zu triggern, als wenn wir einfach ein gutes Fettsäurenprofil insgesamt schon mal haben.
Und wie kann man jetzt beispielsweise bei diesen Themen dann konkret vorgehen? Das heißt, wir machen entsprechende Tests und oder was würdest du jetzt jemandem raten, der im Endeffekt genau diese Themata alle hat und jetzt gehört hat, okay, es kann daran liegen, daran liegen, daran liegen. Wie geht man jetzt im ersten Schritt mal strukturiert vor, damit man für sich schon mal eine bestimmte Dynamik hat? Also klar, Stressoren. Okay. Allerdings stelle ich das aus der eigenen Praxis fest, dass viele Patienten da ihren größten Hebel und auch gleichzeitig ihre größte Problematik haben, einmal die Stressoren wirklich auszumachen, dann davon abzulassen oder diese Stressoren jetzt mal so schnell zu lösen, wenn man beispielsweise so einen Stressor im persönlichen Umfeld hat, wo man sagt, naja, ich kann mich jetzt eben nicht so schnell trennen oder ich kann jetzt nicht so schnell meinen Arbeitsplatz wechseln oder ich kann jetzt nicht mal eben schnell das. Das heißt, wie könnte man hier schon mal für sich bestimmte Schritte in die Wege leiten, damit man vielleicht schon mal eine erste leichte Verbesserung feststellt?
Also auf der Ebene der Stressoren kriegen meine Patienten immer eine Liste von mir, wo sie natürlich erstmal auflisten dürfen und sich Gedanken machen dürfen, was gibt mir Energie in meinem Leben und was raubt mir Energie in meinem Leben. Und dann möchte ich immer, dass diese Liste bewertet wird, was kann ich sofort ändern, was kann ich mittelfristig ändern und was kann ich langfristig ändern, dass ich dann auch erstmal eine gewisse Akzeptanz habe zu sagen, ich kann nicht alles sofort ändern, aber ich kann es über 1 bis 5 Jahre, kann ich alles ändern in meinem Leben, wenn ich das möchte. Und ich konzentriere mich natürlich als erstes immer darauf, was können wir verändern, weil wir brauchen ein Gefühl von Kontrolle und Macht oder nicht Macht, aber dass wir ein bisschen halt Kontrolle haben. Das ist halt so wichtig. Wenn wir immer das Gefühl haben, ich bin meinem Leben ausgeliefert, ich bin allen Situationen ausgeliefert, ist das, glaube ich, einer der größten Stressoren, die wir haben können. Und was können wir kontrollieren? Wir können kontrollieren, was essen wir? Was für Supplements nehmen wir? Wie priorisiere ich meinen Schlaf und mein Erholungsverhalten? Bin ich der Sklave für alle anderen emotional oder bin ich die Batterie oder der Mülleimer für alle anderen? Das sind so Sachen, die kann ich sofort kontrollieren und es reicht für ganz viele meiner Patientinnen, um schon mal eine Symptomverbesserung zu haben. Und dann, wie gesagt, wollen wir herausfinden beim Thema Histamin. Okay, Punkt Nummer 1. Hast du die Symptome dauerhaft oder hast du die Symptome erstmal zyklisch, wenn wir über Frauen reden? Wenn du die Symptome dauerhaft hast, dann müssen wir uns natürlich viel mehr Thema Ernährung angucken, Thema Darm angucken, Darmgesundheit, wo du ja auch ganz, ganz viel machst, Anne. Und andere Stressoren. Wenn ich weiß, wir haben die Symptome hauptsächlich zyklisch, dann gucke ich natürlich viel, viel mehr auf Östrogen-Progesteron-Verhältnis. Und da könnten wir jetzt natürlich Hormone messen. Wenn es mir um Östrogen und Progesteron geht, sagt mir die Anamnese 1000-mal mehr aus als irgendein Blut- oder Speicheltest, weil im Blut teste ich genau einen genauen Zeitpunkt. Das ist einfach überhaupt nicht aussagekräftig. Ich teste das wirklich nur, wenn der Patient es schwarz auf weiß oder die Patientin es haben möchte oder wenn ich einen Arzt in der Kooperation brauche, von dem ich vielleicht Progesteron brauche, was ja rezeptpflichtig ist und der sagt, hey, ich muss es testen, damit ich meiner Patientin ein Rezept aufschreiben kann. Mhm. Aber ich kann ganz klar über die Anamnese, indem ich mit meinen Patientinnen rede, sagen, haben wir entweder normales Östrogen und zu wenig Progesteron, haben wir normales Progesteron oder zu viel Östrogen oder haben wir die Kombination aus beidem, zu viel Östrogen und zu wenig Progesteron, weil Östrogen macht ganz, ganz spezielle Symptome. Östrogen ist ein Wachstumsimpuls, das ist wie Hefe, das macht Zellteilung und Schwellung. Und wenn ich jetzt eine Patientin habe mit zum Beispiel, also wirklich zu viel Wachstum, Zellulite, sehr viele Rundungen, ein bisschen Übergewicht, dann weiß ich auch, da wird zu viel Östrogen sein. Das ist dann auch so ein Teufelskreislauf, mehr Körperfett bildet mehr Aromatase macht mehr Testosteron und Östrogen, dann habe ich definitiv auch ein zu viel an Östrogen. Aber wenn ich eine sehr zierliche, eine sehr schlanke Patientin habe, die jetzt auch keine massivsten Rundungen hat als Frau, aber trotzdem eben Schlafprobleme in der zweiten Zyklushälfte, Brustspann, Periodenschmerzen, Ängste, Reizbarkeit in der zweiten Zyklushälfte, die hat wahrscheinlich hauptsächlich ein Progesteronmangel, aber keinen krassen Östrogenüberschuss. Und da ist ja dann die Ursachentherapie auch wieder ein bisschen anders. Und ich arbeite dann schon sehr gern mit Progesteron in der Praxis, sage aber immer dazu, es löst keine Ursache, weil es hat ja eine Ursache, dass du nicht genug Progesteron bist. Du hast nicht in der Lotterie als Frau Pech gehabt, sondern das ist einfach halt unser modernes Leben. Und dann auch wieder, was können wir sofort ändern und was können wir langfristig ändern? Ich möchte aber symptomatisch mit Progesteron zum Beispiel dann sehr gerne unterstützen, weil uns das einfach mehr Zeit und weniger Leid verschafft, um an den Ursachen dann auch tatsächlich zu arbeiten. Und wenn wir zu viele Östrogene haben, muss ich halt auch wieder an die Ursache ran, müssen wir Körpergewicht reduzieren, müssen wir die Ernährung umstellen, müssen wir Plastizide, Pestizide, Toxine generell, das ganze Zeug mit Kosmetika, Kassenzettel, alles, was wir da ja kennen, reduzieren und muss ich den Östrogenabbau unterstützen über die Leber. Da kann ich mir dann schon die Genetik angucken, weil es da unterschiedliche Varianten in der Genetik gibt. In der Historie sehe, Brustkrebs und sowas oder die ganze weibliche Ahnenreihe hatte schon Myome, Zysten und sowas alles, Endometriose, dann muss ich mir das natürlich schon genauer anschauen, wie ich den Östrogenabbau auch unterstützen kann und dann gucken wir, was brauchen wir für eine gute Progesteronbildung, Entzündungen müssen runter, Insulin muss passen wegen dieser PCO-Thematik, wir brauchen genug Vitamin B6, wo wir auch wieder dann beim Thema HPU wären, wir brauchen genug Zink, Und wie gesagt, wir müssen uns anschauen, sind chronische Entzündungen da, dann können wir die erstmal senken, dann müssen wir gucken, wo kommen die aber her, hast du irgendwelche anderen Störfelder wieder. Also wir könnten ja ein ganzes Seminar füllen und dann in jedem einzelnen Bereich wieder auf die Ursachen und erstmal symptomatische Unterstützung zu gehen. Aber das wäre so mein Erwähnen. Ist die Symptomatik zyklisch oder ist sie dauerhaft? Wenn sie dauerhaft ist, ist wahrscheinlich mehr Ernährung, Darm und das beteiligt. Wenn sie zyklisch ist, würde ich mir mehr erstmal zu Beginn Östrogen-Progesteron-Verhältnis anschauen.
Das finde ich jetzt sehr, sehr wichtig, weil viele denken ja, oh Gott, jetzt muss ich erstmal einen Bluttest machen. Und dann ist es ja meistens so, dass die Tests dann um Eisprung beziehungsweise 19., 20. oder wann auch immer, wie lang der Zyklus letztendlich ist, dann eine Blutabnahme stattfindet, um das so einigermaßen einzugrenzen, wo wir uns befinden. Aber ich finde diese Aussage unheimlich wertvoll, einfach zu sagen, andere Themen geben mir noch mal viel, viel mehr Input, wenn ich genau lese, höre und verstehe, was da passiert. Und die zweite wichtige Aussage ist eben, dass Histamin nicht automatisch immer nur gekoppelt ist an den Darm und der Darm quasi da jetzt das Thema hat. Das heißt, Darmaufbau auf einmal Histaminose weg, sondern es ist halt wesentlich komplexer. Und diese ganzen Facetten wirklich auch zu verstehen, weil viele machen ja dann schon, sage ich mal, bestimmte Darmaufbauten oder gucken vielleicht schon genau an dieser Stelle, aber es verändert sich eben nichts. Und das ist vielleicht auch mal wichtig zu verstehen, wann treten denn überhaupt meine Empfindlichkeiten, Veränderungen, Blockaden auf? Habe ich die durchgehend oder habe ich die wirklich zyklisch? Und wir haben natürlich, weil du eben auch nach dem richtigen Wort gesucht hast, was ist mit Kontrolle? Ja, sitzen wir wieder am Steuer unseres Lebens? Und das sind nun mal die klassischen Themen, die sich eben in unserem Urogenitaltrakt auch ausbreiten, weil das ist letztendlich streng genommen der Generator für unser Machtempfinden. Und das, was wir dann im oberen Energiesystem, sprich in unserem Kommunikationszentrum der Schilddrüse als Motor dann umsetzen, das ist im Endeffekt dann auch das Resultat dessen, was letztendlich hier überhaupt in die Wege gehen kann. Sprich, kann ich das ausdrücken? Habe ich die Kraft? Habe ich die Energie? Und du hast eben auch noch was Schönes gesagt, Histamin als Botenstoff für ein wichtiges Hirnzentrum, nämlich das sogenannte ARAS-System. Das heißt, das ist ein übergeordnetes System, was uns hilft zu clustern, um das jetzt mal ganz einfach zu sagen. Welche Informationen lassen wir in unser System? Welches geht raus? Und dafür brauchen wir auch Histamin. Das heißt, wir haben hier eine ganz wichtige, komplexe Kette und deshalb ist es eben nicht nur so binär zu sehen. Und ich finde, du hast es jetzt sehr schön dargelegt, was für Möglichkeiten man einfach für sich auch mal eruieren kann, wenn man das jetzt hier hört, wo anzusetzen ist, sowohl als Therapeut eben, aber auch als vielleicht selbst Betroffene oder eben Betroffener. Das ist ja nicht nur ein Thema, was Frauen betrifft, sondern Männer haben auch Hormone.
Ja,
muss man ja ganz klar mal sagen. Ne? Viele denken ja immer so, bei Männern ist es das Testosteron und dann war es das. So ist es ja nicht. Ne? Vielleicht noch ein bisschen Cortisol, aber da gibt es ja auch ein entsprechendes Spiel, was vielleicht weniger komplex erscheint, aber doch auch den Mann in bestimmten Phasen seines Lebens stark beeinträchtigen kann. Und da möchte ich auch nochmal sagen, eine Frau hat ja auch hier Zyklen. Das heißt, wir haben wichtige hormonelle Phasen in unserem Leben, sprich Pubertät, dann vielleicht mal Schwangerschaft. Und dann ein großes Thema sind ja auch die Wechseljahre. Das heißt, hier ist auch eben nochmal eine große Thematik zu sehen. Wenn ich mit viel Stress schon in die Wechseljahre rausche, dann kann ich genau hier auch entsprechend diese Symptomketten haben, die ich vielleicht in meinen anfänglichen Jahren als junge Frau gar nicht kannte. Und eine wichtige Frage, um jetzt nochmal auf die Schilddrüse zu kommen. Da gab es diese Frage, wie ist denn die Verbindung zwischen Hashimoto und Histamin?
Vielfältig. Also. Erstens hat die Schilddrüse mit Progesteron und Östrogen ist das eigentlich eine ganz wichtige Dreiecksbeziehung. Mehr Schilddrüsenhormone hilft Frauen eigentlich mehr Progesteron zu bilden. Zu mehr Progesteron hilft der Schilddrüse wiederum. Östrogen kann dies auch wieder unterbrechen. Das heißt, der erste Aspekt ist der. Der zweite Aspekt ist natürlich, warum kriegen mehr Frauen Autoimmunerkrankungen als Männer? Auch wieder wegen der Verschiebungen von Östrogen zu Progesteron. Eine Östrogendominanz macht Frauen anfälliger für Autoimmunität im Generellen. Dann haben wir, dass die Schilddrüse, vor allem halt T3, auch ganz wichtig ist, Histamin im Gehirn abzubauen. Das heißt, als ich mich angefangen habe mit Histamin und den Schilddrüsenhormonen zu beschäftigen, habe ich mich immer gewundert, warum manche Therapeuten Schilddrüsenhormone zur Nacht geben und dann Patienten sagen, sie schlafen besser. Ich dachte so, Schilddrüse ist doch aktivierend. Und dann habe ich verstanden, dass ein Prozess von Schilddrüsenhormonen ist, Histamin im Gehirn abzubauen. Und wenn wir das abends geben, dass dadurch Patienten besser schlafen können. Fand ich auch schon mal sehr, sehr spannend. Und dann haben wir natürlich den Punkt, dass viele Patienten mit einer Autoimmungeschichte irgendwann beim Immunsystem Richtung TH2-Dominanz landen. Und TH2-Dominanz ist natürlich auch eher das System, wo wir mehr Histamin ausschütten. Also wir haben jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, 4, 5 Bereiche, wie das halt einfach wieder zusammenhängt mit der Schilddrüse, über die Hormone, über das Immunsystem und über die Schilddrüsenhormone dann im Abbau der Histaminhormone im Gehirn.
Und dann das Gegenstück dazu wäre die Endometriose jetzt beispielsweise als Urogenitaltraktproblem, wo du ja eben schon mal drauf eingegangen bist. Das war aber auch beispielsweise eine Frage, weil tatsächlich Menschen natürlich Endometriose und Histaminprobleme haben. Und da wäre dann auch nochmal die Frage, wie hängt das jetzt miteinander dann zusammen? Du hast es eben schon mal grob angerissen, aber vielleicht kannst du es nochmal deutlich machen.
Also es gibt eine Studie, die halt gezeigt hat, je höher der Histamingehalt, desto stärker die Schmerzen bei der Endometriose. Weil Endometrioseherde korreliert nicht 1:1 mit Schmerzen. Es gibt ganz viele Frauen, da sind Endometrioseherde Zufallsbefunde bei anderen OPs oder weil einfach keine Schwangerschaft eintreten konnte, aber die Frauen sonst keine Symptome vorher hatten. Das bedeutet, nur weil Endometrioseherde da sind, heißt es nicht, dass Frauen unfassbar viel Schmerzen haben müssen. Aber je höher der Histamingehalt, desto höher ist auch an Schmerzen bei Frauen. Das heißt, Histamin, auch da wie bei den normalen Periodenschmerzen, spielt eine ganz enge Rolle im Schmerzempfinden bei den Patientinnen. Und da haben wir eben ähnliche Mechanismen. Eine Endometriose hat für mich auch ganz viel mit dem Darm zu tun, weil Endometriose bedeutet ja ein Barrierenproblem. Es wachsen Sachen außerhalb der Gebärmutter, die da gar nicht hingehören. Das heißt, die Barriere passt da irgendwie nicht ganz. Mhm. Über den Darm haben wir wieder ein Histamin-Thema. Und Endometriose ist ja auch Wachstum von Zellen, die nicht so sehr oder nicht hätten wachsen sollen. Und Wachstumshormone ist auch wieder Östrogen. Das heißt, bei den meisten Endometriosen haben wir ein starkes Missverhältnis zwischen Östrogen und Progesteron, worüber wir dann natürlich auch wieder die Verbindung zum Histamin und den Mastzellen einfach haben.
Also man sieht schon, es ist so wirklich vielschichtig und man muss wirklich diese ganzen Themen auch komplex auf dem Schirm haben, nicht nur als Behandler. Ja, der Patient möchte sich ja dann in gute Hände begeben, aber wir können anhand unserer Symptomketten natürlich viel, viel tiefer eintauchen und natürlich hat da auch wieder immer wieder das Thema der eigenen Ohnmacht-Macht-Thematik natürlich eine ganz große Rolle. Und das ist ja genau dieser Stressträger, den wir eben schon besprochen haben. Jetzt kam noch mal eine andere Frage aus der anderen Perspektive. Wenn wir beispielsweise eine Histaminintoleranz, also sagen wir mal eine Histaminose, ne, das ist immer so dieses Wording, haben, was bedeutet das dann oder wie kann sich das dann konkret auf die Schilddrüse auswirken? Das heißt, ich kann damit ja im Prinzip auch eine Disbalance der Schilddrüse aus dieser Ebene erreichen. Also wenn ich eine, da ist es eigentlich die Ursache eine andere. Also ich glaube, die Frage zielt darauf hin, ob das im Prinzip ein Wechselspiel ist oder ob oder was jetzt Huhn und was es jetzt Ei ist.
Also ich würde schon tendenziell sagen, bei den meisten Frauen kommt Schilddrüsenunterfunktion oder Schilddrüsenproblematik, Progesteronmangel ganz eng zusammen zuerst und dann kommt die Histaminose, der Überschuss an Histamin erst viel später, aber auch auf jeden Fall erst später. Ich glaube nicht, dass du eine perfekt funktionierende Schilddrüse hast, kriegst dann anderweitig Histaminprobleme und dann macht das Problem mit der Schilddrüse. Das glaube ich nicht, weil die Schilddrüse ist halt super sensibel. Das heißt, die macht oft viel früher schon Probleme oder ist schon viel früher nicht mehr optimal in der Arbeit, bevor die meisten Patientinnen da Histaminprobleme entwickeln. Was so das häufigste und früheste ist bei Frauen, ist halt einfach Einnahme der Pille. Das verschiebt das Mikrobiom. Man hat keinen Eisprung mehr, deutlich weniger Progesteron, aber mehr Xenoöstrogene und dadurch kommen dann oft Schilddrüsenprobleme und dann kommt halt Histamin da dazu. Aber ich glaube definitiv, dass die Schilddrüse dem obergeordnet ist. Wenn wir mal überlegen, 2/3 aller Deutschen haben wahrscheinlich eine Schilddrüsenunterfunktion. Also das ist halt eine krasse Zahl.
Ja gut, die Werte werden ja auch immer weiter korrigiert. Das heißt, wir bleiben ja immer schön im Mittel und sind immer schön in der Referenz der chronisch kranken Patienten, die aber so in der Form vielleicht gar nicht erkannt werden. Ich muss immer so ein bisschen lachen, wenn ich frage, und wie sehen die anderen Werte aus? Haben Sie da Werte machen lassen? Ja, das ist alles okay. Also das ist schon ein bisschen Kontrollfreak dann an dieser Stelle, aber ich möchte diese Werte dann sehen, damit ich verstehe, was ist denn okay an dieser Stelle? Weil ganz häufig habe ich da Werte gesehen, die sind aus meiner funktionellen Richtung nicht okay, wo ich einfach weiß, der Körper hat hier ein Problem. Aber streng genommen, aus der Hausarztthematik ist noch kein Problem da, was man jetzt direkt behandeln müsste. Die Symptome passen aber, der Nährboden stimmt. Und das ist natürlich auch immer ein Thema. Die Frage ist immer, wann fängt der Körper an, wirklich zu entgleisen? Wir sind ja darauf, oder unser Körper ist ja darauf eingestellt, uns möglichst gut zu kompensieren, damit wir eben keinen Schmerz haben, damit wir gut funktionieren, weiterleben können, ohne möglichst große Einschränkungen. Das heißt, auf dem Nährboden entstehen entsprechende Veränderungen, die wir vielleicht als erstes mal gar nicht so wahrnehmen. Und wenn dann entsprechende Regulationsstörungen stattfinden, dann folgt natürlich die Funktionsstörung, sprich die Schilddrüse, und dann die weitere Kompensation über diese entsprechenden, ja, Umwege, nennen wir es mal so. Das heißt, wichtig ist ja schon auch zu verstehen, oder in sich wirklich reinzuhören, ist das tatsächlich normal, wie das bei mir läuft? Ist es normal, dass ich so eine kurze Zündschnur habe? Ist es normal, dass ich so angespannt bin? Und hier gibt es natürlich auch mannigfaltige Themen, die dann da mit einführen können. Aber ich glaube, das ist vielleicht nochmal wichtig zu verstehen, dass wir auch immer ein bisschen Versatz haben, bis sich dann wirklich auch krasse Veränderungen wirklich zeigen. Auch ein Krebs kommt nicht über Nacht, sondern der hat einen Nährboden, der wächst und sich entwickelt. Auch egal, wie klein er ist. Aber überhaupt, dass eine Zellentartung stattfinden konnte, hat ja was mit einer Entgleisung unseres gesamten Systems zu tun.
Ja. Also ich glaube, allein über die Schilddrüse könnten wir nochmal eine ganze Episode machen, wenn es gewünscht ist, weil allein das Thema so komplex ist und so wichtig ist, aber so viele Patientinnen betrifft. Also ich würde sagen, Schilddrüsenproblematiken haben 80% meiner Patientinnen und dann 70% meiner Patientinnen haben Histamin- und Progesteronproblematiken. Und das ist schon eine große Nummer. Also über die Schilddrüse können wir auch nochmal eine ganze Episode aufnehmen, wenn die Leute, Damen, Männer, betrifft auch immer mehr Männer, das haben wollen.
Sehr gerne. Es kommt eine ganz schöne Frage und das zeigt natürlich auch so ein bisschen der Gedankengang, der dann oft noch in der Gesellschaft verankert ist. Wir haben ein Symptom, also bekämpfen wir das Symptom und schneiden da einfach diese Problematik weg und dann wird es schon irgendwie passen. Denn die Frage ist, würde es denn helfen, wenn ich ein paar Tage vor der Periode Antihistamintabletten nehme, damit ich das mit dem Histamin in den Griff bekomme? Also grundsätzlich ja jetzt erstmal gar nicht so schlecht gedacht, wenn wir schon mal auf diesen Kreislauf gehen. Aber was ist deine Meinung dazu?
Medizin ist ja für mich eine Akutmedizin. Das heißt, wenn ich einen akuten Notfall habe, dann würde ich auch immer zu Medikamenten raten. Und dazu gehören Schmerzmittel, Antibiotika, Cortison, Anästhesiemittel und eben auch Antihistaminika. Das heißt, ich benutze Antihistaminika gerne als Diagnostik. Weil wenn dir Antihistaminika helfen, dann wissen wir, du hast ein Histaminproblem. Also ich benutze die eigentlich viel lieber als Diagnostik und natürlich für krasse, akute Notfälle. Also wer schon mal richtig schlimm Allergie oder sowas hatte, der weiß, das ist sehr, sehr unangenehm. Und dann würde ich natürlich nicht sagen, okay, beiß dich da durch, du schaffst es schon, sondern wenn es wirklich nicht geht und das kannst nur du als Individuum für dich selbst entscheiden, dann würde ich es auch nehmen. Das heißt, für mich ist ein Antihistaminikum ein geiles Diagnostikmittel, vor allem, wenn ich zum Beispiel Patienten habe, die nachts Durchschlafstörungen haben. Das könnte entweder Blutzuckerproblematik sein oder Histaminproblematik. Und dann sage ich vereinzelt, wenn wir gar nicht drauf kommen, probier mal ein Antihistaminikum aus, lass dich in der Apotheke beraten, zum Beispiel Hogganite, ein bekanntes Schlafmittel, ist ein Antihistaminikum. Wenn das funktioniert, dann wissen wir, es ist getriggert durch Histamin. Und ich hatte zum Beispiel eine Patientin, die hatte vor 10-12 Jahren die Geburt ihres zweiten Kindes und hat seitdem Durchschlafstörungen entwickelt. Und jetzt hat die auf meinen Anraten halt Antihistaminikum ausprobiert und gesagt, sie konnte erstmal im Leben wieder durchschlafen. Und das ist so viel Lebensqualität, wo ich sage, das verstehe ich natürlich, wenn du 12 Jahre Durchschlafstörungen hattest, dass du dann sagst, okay, ich würde jetzt gerne mal ein paar Mal öfter Antihistaminikum erstmal nehmen, weil ich ja auch immer sage, die Ursachenbehebung dauert leider einfach mehr Zeit. Und wenn wir gut schaffen, dir ein bisschen Symptomlinderung zu verschaffen, damit es leichter ist und wir mehr Geduld haben können an der Ursachenbehebung, dann verstehe ich das auch manchmal. Aber wir müssen halt einfach wissen, Ein Antihistaminikum blockiert nur die Rezeptoren und du hast genauso viel Histamin im System wie vorher. Es beschleunigt halt einfach nicht deinen Abbau. Und es wird irgendwo anders, wenn du dich dann nicht um deine Ursachenforschung kümmerst, woanders knallen. Wir können unseren Körper da nicht verarschen, wir können ihn nicht austricksen. Und wenn man einfach nur die ganze Zeit sagt, okay, Histaminfass läuft voller und voller, aber ich blockiere die Rezeptoren, ja, dann wird es irgendwann anders einfach schlimme Probleme geben. Deswegen für immer auf gar keinen Fall. Akut vielleicht mal. Hin und wieder wahrscheinlich möglich, aber nimm es lieber als Diagnostikum und überleg dir dann, wie kann ich an die Ursache ran? Das ist ja genauso wie zu sagen, okay, du hast PMS, wir geben dir die Pille. Ja, natürlich geht's dir vielleicht symptomatisch erstmal kurzfristig besser, aber langfristig wirst du dir viel mehr Probleme damit schaffen.
Das ist das eben, ne? Es ist eine Umverteilung und das muss man eben verstehen. Es ist eine Umverteilung und die Frage ist, warum musste der Körper denn überhaupt schon diesen Umweg nehmen? Und dieser Umweg ist ja jetzt scheinbar auch begrenzt. Das heißt, hier können wir natürlich kurzfristig dann Hilfe schaffen, aber langfristig geht es ja dann weiter in die Destabilisierung. Und deshalb, da ist es dann natürlich sinnvoll, eben zu schauen, was man für Ansätze fährt. Hier ist jetzt noch die Frage in dem Zusammenhang dann auch, wie sinnvoll ist denn Hormonersatztherapie? Ich glaube, viele kennen das Buch, also gerade die Frauen, sage ich mal, die vielleicht so ab 45 aufwärts sich für die Prämenopause, Menopause vorbereiten wollen oder eben Wechseljahresprobleme haben, kennen das Buch Woman on Fire. Und das ist ja, sag ich mal, schon so ein bisschen eine Leitlinie geworden, die natürlich einen bestimmten Ansatz verfolgt, gar keine Frage. Aber das ist ja jetzt auch so ein bisschen salonfähig geworden, dass wir entsprechende Hormonersatztherapien, auch Rimkus beispielsweise oder, auf eine natürlich sanfte Art und Weise versuchen, weil natürlich, du hast es eingangs gesagt, die Frau heutzutage eine andere Herausforderung hat und eine andere oder andere Einflussfaktoren auch auf den Körper der weiblichen oder beziehungsweise der Frauen wirkt. Und wir unter Umständen hier einfach mit Ersatztherapien uns anders unterstützen können. Wie siehst du das?
Also ich bin ein großer Fan davon, aber ich finde, immer wenn ich mich damit beschäftigt habe, bei Leuten, die das ausbilden oder bei Büchern, habe ich noch nie gefunden, dass es in meiner Meinung richtig positioniert wurde. Und für mich ist erstmal diese Positionierung so, dass ich immer sage, es ist keine Ursachentherapie. Du hast nicht Pech, weil du jetzt als Frau 40 bis 50 Jahre alt geworden bist, dass du automatisch leiden musst. Es ist keine Ursachentherapie. Ich möchte, ähnlich wie was wir gerade vorher besprochen haben, natürlich meinen Patienten symptomatisch Linderung verschaffen. Und da nehme ich lieber Hormone als Medikamente. Aber es löst nicht die Ursache. Und wenn die Ursache ist, dass du jeden Tag 16 Stunden auf den Beinen bist und Vollgas gibst, 365 Tage im Jahr, und ich lindere dein Symptom mit Hormonen und du nicht damit aufhörst, dann fahren wir dich ja noch krasser gegen die Wand, dass wir, wie du schon gesagt hast, ja, aus dem Nichts heraus habe ich Krebs entwickelt. Ja, nee, du hast halt vorher schon Symptome gehabt. Wir haben sie mit etwas besser deckt, aber du hast die Ursache nicht gelöst. Und das muss eindeutig klar sein, dass Frauen nicht einfach Pech gehabt haben, sondern wenn du halt mit viel zu viel Stress über Jahre hinweg in die Perimenopause und Menopause rutscht, spätestens dann wird's knallen. Und da musst du dich um deine Nebennieren kümmern, um deine Schilddrüse, das Ganze, und zwar ursächlich. Und das ist nicht über Nacht gekommen, also wird's auch nicht über Nacht gehen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir machen nur Ursachentherapie, dann leiden viele Frauen trotzdem noch 6 bis 12 Monate unter massivsten Symptomen und Hormone wirken dann einfach viel, viel schneller als Nährstoffe. Deswegen setze ich sie schon gerne ein, aber ich betone immer wieder, wir müssen an die Ursachen ran. Und zwar die, die wir kontrollieren können. Wenn ich jetzt eine Patientin habe, die alleinerziehende Mutter von 3 Kindern ist und noch Vollzeit arbeitet, ja, natürlich hat die zu viel Stress und das weiß sie. Dafür ist der menschliche, weibliche Körper nicht gemacht. Trotzdem können wir ein paar Sachen kontrollieren und auf die möchte ich mich auch konzentrieren. Was isst du? Welche Nährstoffe nimmst du zusätzlich ein und sowas? Und können wir trotzdem emotional am Mindset ein bisschen irgendwas noch machen? Mhm. Aber die weiß trotzdem, dass die zu viel Stress haben wird und es wird nicht von heute auf Nacht weggehen. Die Kinder sind da und dann müssen wir natürlich irgendwie schauen, wie wir diese Situation bestmöglich überstehen. Und da sind dann bioidentische Hormone wie Progesteron, die Schilddrüse, Nebennierenunterstützungen, gegebenenfalls manchmal auch ein bisschen Phytoöstrogene, wirklich Gold wert, weil unser Leben ist einfach nicht mehr artgerecht. Und der Anspruch an die heutige Frau ist unfassbar krass über, wie hast du auszusehen, du musst Vollzeit arbeiten, du musst Supermama sein und dann musst du auf Social Media eben auch noch gut performen. Also das ist ja unfassbar, also das ist ja total bekloppt. Also auch sich um Kinder zu kümmern. Früher haben die Kinder mit den Nachbarskindern gespielt oder dieses Familienverhältnis war sehr, sehr groß. Heutzutage müssen die Kinder 5-mal die Woche zu allem Möglichen noch hingefahren werden und so. Also da sind so viele Ansprüche dabei. dem wir als Menschen gar nicht mehr gerecht werden können, vor allem eben nicht die Frau, dass wir halt sagen müssen, okay, wie können wir das mit künstlichen guten Sachen, das künstliche Leben einigermaßen unterstützen, aber wir müssen trotzdem Ursachentherapie, soweit es das Leben erlaubt, machen, sonst wird es einfach ein bisschen später einfach knallen und dann ist auch nicht gut.
Absolut. Also da kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, ich werde ja jetzt 47 Ende des Jahres und ich habe ja schon ein rasantes Leben. Kann man ja auch schon so sagen, ja. Macht mir auch alles sehr viel Spaß. Und die Leute fragen mich natürlich immer, wo nimmst du die Energie her? Ja, da habe ich natürlich auch immer so meine Antworten und auch meine, sage ich mal, Toolkiste, mit denen ich das mache. Und natürlich gibt mir ganz viel Energie meine Arbeit und auch meine Kinder. Und gleichzeitig musst du natürlich hier auch aufpassen, dass du dich nicht selbst hinters Licht führst, ne? Und deshalb habe ich schon vor ein paar Jahren angefangen, meine ganze Arbeitswelt auch so umzugestalten, dass ich eben nicht mit 180 Sachen gegen die Wand rausche und sage, das passiert nur den anderen und mir nicht, weil ich habe ja die Energie ohne Ende hier. Ja, und das ist schon, da muss man schon wirklich sehr diszipliniert sein. Das ist auch ein Marathon und da fällt man auch gerne nochmal in alte Muster zurück. Dann kriegt man die wieder gespiegelt, dann schaut man wieder und dann geht's weiter. Dafür muss man aber wirklich am Ball bleiben. Und das ist nichts, was einem einfach so zufällt. Das möchte ich auch nochmal sagen. Es ist eine bewusste Entscheidung. Ich habe viele Entscheidungen in den letzten 2 Jahren getroffen, die mich wahnsinnig viel Mut gekostet haben, aber gleichzeitig mich auch auf dieser Ebene befreit haben, aus diesem Stress rauszukommen. Und das kann ich nur an dieser Stelle wirklich sagen, es ist nicht alles immer so lustig, tralala, und wir machen mal ein bisschen Social Media und sind ja hier so gut bewandert, sondern auch wir müssen an unsere Themen ran.
Ja, und was ich halt dann auch immer sehe, wir Menschen sind eben gut darin, uns selber anzuflunkern, aber unser Körper lügt nie. Wenn ich Symptome habe, wenn ich deutlich älter aussehe, als ich es tatsächlich bin, wenn ich mich deutlich älter fühle, als ich tatsächlich bin, wenn meine Blutwerte katastrophal sind, naja, das lügt halt nicht. Auch da wieder, das haben wir vorhin bei den Hormonwerten kurz gesagt, deswegen finde ich Hormonwerte auch immer schwierig anzuschauen, weil wir nicht wissen, wie sensibel sind deine Rezeptoren. Das kann einfach sein, dass du mit etwas niedrigeren Werten besser auskommst oder dass du viel höhere Werte bräuchtest, aber du eigentlich im Referenzbereich bist oder vielleicht sogar auch in unseren Augen gute Werte hättest. Deswegen orientiere ich mich da lieber an den Symptomen. Aber wenn ich mir meine Patienten angucke oder auch bei mir selber, dann orientiere ich mich an den Fakten und nicht an dem, wie ich mich halt selber anflunkern kann. Und wir sind da auch nur menschlich und das passiert auch. Und ich glaube, wir müssen auch immer mal wieder auf die Nase fallen, damit wir vielleicht unsere Patienten besser machen können, aus Empathie heraus. Aber wie gesagt, der Körper lügt einfach nicht. Und wenn da irgendwas nicht passt, dann ja, dann ist es so, weil wie viele meiner Patienten erzählen mir immer, oh, alle anderen machen gar nichts, achten gar nicht auf ihre Ernährung und denen geht's so gut, oder dann fragst du Leute, ja, denen geht's gut, aber was heißt denn gut heutzutage? Und da finde ich die Unterscheidung im Englischen viel, viel besser. Wir haben im Englischen die 2 Worte normal, aber auch common. Und viele Sachen sind common, also häufig, aber sie sind eigentlich nicht normal. Und das ist halt der große, große Punkt, wo wir immer wieder selber einfach auf die Fakten schauen dürfen. Wie geht's meinem Körper? Wie sehe ich aus? Wie fühle ich mich? Wie sehen meine Werte aus? Und ist das alles gut? Oder treffe ich eine bewusste Entscheidung zu sagen, hey, ich jage meinem Traum nach und zahle dafür auch gewisse Preise. Und wenn wir das bewusst machen, dann ist das ja von uns jedem die Entscheidung. Das Problem ist halt, dass die meisten aus den falschen Motiven und Gründen dem nachjagen, zu denken, ich werde besser meinen Selbstwert auf, ich kriege endlich die Anerkennung meiner Eltern oder ich kriege Liebe durch Leistung. Und dann jagen Liebe wir einfach durch Leistung, ja. Genau, und dann jagen wir irgendwelchen Phantomen nach, haben das erreicht, haben den sauhohen gesundheitlichen Preis gezahlt und fühlen uns genauso beschissen wie vorher, dann wird es natürlich problematisch. Aber vielleicht ist das auch einfach the Hero's Journey, die wir alle so ein bisschen durchgehen dürfen, dass wir wirklich am eigenen Leib erfahren, dass Geld nicht glücklich macht oder nicht noch glücklicher oder besonders glücklich oder Erfolg und all sowas. Vielleicht sind es die Sachen, die wir nicht aus Büchern und Ratschlägen lernen können, sondern einfach alle am eigenen Leib mal irgendwie durchmachen dürfen.
Absolut. Vor allen Dingen, wir leben natürlich auch in einer Zeit mit einer Überinformation. Ja, und diese Überinformation muss im Körper ja auch auf irgendeiner Ebene verarbeitet werden. Und da sind wir ja auch schon wieder bei den Schleimhäuten. Und was ich ganz häufig sehe, sie sind natürlich dann in erster Linie einfach die Menschen, die erstmal durch die Tür kommen, und dann sehe ich ja schon, kratzen die sich an den Armen, ist da neurodermitisches Hautgeschehen, ist die Haut sehr trocken, wie sieht die Haut generell im Gesicht aus, wie sieht sie dann auch von den Schleimhäuten in der Mundhöhle aus? Und da stelle ich natürlich immer wieder fest, wenn die Menschen viel Stress haben, viel Cortisol haben, aber auch zyklusmäßig nicht gut aufgestellt sind, dann siehst du das natürlich am Zahnfleisch. Dann siehst du das aber auch auf der Haut Und gerade wenn dann Histaminthemen kommen, dann haben die unter Umständen vielleicht auch Ekzeme. Also ich frage immer, wenn ich so bestimmte Sachen sehe, frage ich auch immer schon danach, wie sieht es denn aus? Haben sie Ekzeme am Körper? Nein, habe ich nicht. So, und dann unbewusst sind sie sich dann trotzdem am Kratzen und dann sage ich, ja, was ist denn mit ihrer Haut? Weil ich gucke natürlich auch am Schädel oder spüre oder sehe. Ach so, ja, das habe ich schon lange. Okay, aber das ist ja im Endeffekt dann ein Ekzem. Ach, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt, ja? Also du siehst dann, wie die Themen einfach miteinander verknüpft sind. Und an dieser Ebene nochmal an dich die Frage, Histamin und Haut. Hautveränderungen. Wir sind natürlich beim Darm, wir sind natürlich bei den Hormonen, aber kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen?
Ja, also du hast jetzt alles schon sehr gut beschrieben, da gibt's gar nicht so viel da hinzuzufügen. Wir haben eben die Verbindung über unseren Darm, wir haben die Verbindung ja bei den ganzen Allergikern, wo auch immer die Haut über Histamin und Darm, das alles so zusammenhängt. Alles, was halt juckt, hat immer mit Histamin zu tun. Und da ist halt einfach ein ganz, ganz großer Punkt und eine ganz große Verbindung. Und wenn die Patienten es haben, da schaue ich mir dann schon auch eben gerne immer den Darm an, wie du das ja auch machst. Also ich sage, hey, lass uns doch mal nachgucken, weil nicht immer die gleiche Symptomatik hat dann auch im Darm die gleiche Ursache. Haben wir einfach nur zu wenig gute Bakterien? Haben wir viel zu viele von denen, die eigentlich gar nicht so viel da sein sollten? Haben wir vielleicht Parasiten? Haben wir Leaky Gut oder nicht? Haben wir einfach nur Entzündung im Darm? Also da schaue ich mir dann schon auch wieder lieber wie ein Scharfschütze das Ganze an. Da teste ich schon sehr, sehr gerne. Bei den Hormonen, wie gesagt, brauche ich es meistens von der Symptomatik gar nicht so sehr, aber gewisse Bereiche wie gewisse Blutwerte, andere Hormonwerte, zum Beispiel der Nebenniere, da schaue ich mir das dann schon gerne an. Und der Zusammenhang ist einfach da auf jeden Fall sehr, sehr groß vorhanden.
Es gibt ja auch tatsächlich Therapeuten, die sehen den Darm gar nicht als so wichtig an, weil sie zum Beispiel sagen, das ist eh nur eine Momentaufnahme. Vielleicht hast du dann das und das und das gegessen. Ja. Also ich sehe es anders tatsächlich. Ja. Ich finde es wichtig. Ja. Aber ich kenne auch immer wieder die Meinung von anderen Kollegen, Ärzten, Therapeuten, die sagen, ach, ist untergeordnet.
Ja, kann ich auch verstehen, wo das herkommt. Habe ich teilweise vor Jahren auch so gesehen. Der Darm ist natürlich auch wieder dem Nervensystem massivst untergeordnet. Das heißt, die Ursache kann schon am Nervensystem liegen. Das heißt, wenn du halt ein völlig verschobenes Nervensystem Richtung Sympathikus anstelle Parasympathikus hast, kannst du noch so viel da oral in den Darm reinschmeißen. Also das wird immer wieder kommen. Unser Nervensystem entscheidet ganz, ganz viel über unsere Peristaltik. Und wenn du halt dauerhaft Verstopfung hast oder eine zu langsame Peristaltik, weil du vielleicht mal eine Gehirnerschütterung hast, dann kann es auch sein, dass dein SIBO immer wieder kommt. Also nur auf den Darm zu gucken und zu sagen, wir schmeißen jetzt da ganz viel Oral ein, ist halt auch nicht alles, weil eben Nervensystem, Psyche auch einen riesen Einfluss darauf hat. Aber erstens, bei den ganzen Entzündungsparametern, bei den ganzen Leaky Gut-Parametern, bei den ganzen Verdauungsrückständen-Parametern, das ist sehr, sehr stabil und sehr reliable, also zuverlässig heutzutage. Und da können wir auch schon eine Menge machen. Und wenn man viel Erfahrung mit Stuhltests hat, sieht man eigentlich schon, dass sich die Muster bei den Patienten wiederholen. Vor allem, wenn man auch nachtestet, 3-6 Monate später, dass das nicht auf einmal ganz anders aussieht. Und die Diagnostik wird ja da natürlich auch immer besser. Also auch da wieder macht es bei starken Problemen auf jeden Fall Sinn nachzugucken, weil die Ursache oft ein bisschen dann anders aussieht. Aber dann zu sagen, okay, wir machen nur Stuhltests und geben nur orale Sachen und ich gucke mir überhaupt nie dein Nervensystem an, ich gucke mir überhaupt nie deine Psyche an, dann wäre es schon so ein bisschen, wo ich auch sage, okay, da ist ein bisschen Ursachentherapie verloren gegangen. Also auch da sehen wir wieder diesen ganzheitlichen Ansatz. Aber wenn da zum Beispiel ein Leaky Gut zu Beginn vorherrscht, dann ist die Ursache erstmal egal, dann muss ich den erstmal beheben. Und dann kann ich mich später auch dann weiter um Ursachen kümmern oder so. Oder wenn viel zu viele Entzündungen im Darm da sind, dann muss ich ähnlich wie bei anderen Bereichen das erstmal auch symptomatisch die Entzündung senken. Und dann habe ich mehr Zeit, mich auch wieder um die anderen Ursachen, warum die Entzündung gekommen ist, dann auch wieder zu kümmern.
Absolut. Und da bitte an die Mundhöhle denken.
Voll, ich habe jetzt auch gerade mehr von SIBO. Ja, bei den ganzen SIBO-Patienten, wenn du eine Fehlbesiedlung im Mund hast und schluckst die ganze Zeit falsche Bakterien, kommen jetzt die ersten Studien raus, dass das eine SIBO auslösen kann. Also da, wie gesagt, ist ja noch so viel, was die Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Und das ist ja genau das, warum ich auch sage, wenn du wirklich Probleme hast, brauchst du einen guten Therapeuten an deiner Hand. Du brauchst ein bisschen Geld dazu und du musst dir mal 1, 2, 3 Jahre Zeit nehmen, weil das ist einfach ein komplexer Weg. Ich glaube, die Arbeit am Menschen ist einer der komplexesten Berufsfelder, die du dir aussuchen kannst, weil einfach allein, wenn wir nur den Körper studieren würden, wären wir 20 Jahre beschäftigt und dann kommt noch Nervensystem und dann kommt noch Psyche dazu. Also es gibt, glaube ich, kaum komplexere Felder als die Arbeit am menschlichen Körper und dann auch wieder die Individualität, die ja noch dazu kommt. Und deswegen, wie gesagt, lass dich, wenn dich das ein bisschen überwältigt, nicht davon zu sehr überwältigen. Und wenn du wirklich sagst, okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann brauchst du einfach Hilfe. Das ist so, wie als hätte ich einen Vollschaden mit meinem Auto auf der Autobahn und denke, jetzt gucke ich mal auf YouTube nach, ob ich das hinbekomme. Das geht halt einfach nicht.
Geht nicht. Ja, das ist aber genau das. Es wird natürlich vielen suggeriert. Machst Instagram auf, kriegst 50.000 Sachen vorgeschlagen, dann gibt's hier den Coach, da den Coach, der macht ein Wochenendseminar, der macht einen Workshop. Dann nimmst du das aber gleichzeitig als Therapieweg. Und das funktioniert natürlich nicht. Jetzt haben wir noch ChatGPT erschwerend hinzubekommen. Das heißt, jetzt wird das alles noch eingehauen, so nach dem Motto, wunderbar, dann gucken wir mal, was die uns ausspucken. Grundsätzlich ja auch kein falscher Gedankengang, aber wir wissen ja alle, wenn das Hintergrundwissen nicht da ist und entsprechend ChatGPT nicht genau damit gespeist wird, dann kriegst du irgendwas raus, was aber überhaupt gar keinen Sinn macht. Und deshalb ist es da schon wichtig, sich auf der einen Seite natürlich zu informieren, aber auf der anderen Seite bitte auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und vielleicht auch mal dafür eine Runde mehr zu fahren. Oder du bietest ja beispielsweise auch wunderbar Online-Termine an, so dass man nicht unbedingt immer nur in die Praxis kommen muss, sondern man kann auch ganz viel mit dir online arbeiten. Und das ist letztendlich auch zeitgemäß. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, das Ganze nicht komplett abzugeben, sondern mitzudenken. Ja, und auch bereit sein, wirklich seine Themen anzugehen, Muster zu durchbrechen und vor allen Dingen dann auch mein Tun, mein Handeln, mein Denken einfach zu überdenken und dann zu verändern. Sonst kriegen wir keine Veränderung natürlich hin. Und wie du schon sagst, es gibt nicht die eine Pille, die wir nehmen und dann ist morgen wieder alles gut, sondern es muss eine bestimmte Rückentwicklung dann wieder zum physiologischen Normal stattfinden. Und an dieser Stelle sind auch so Themen wie beispielsweise Mundatmung ganz präsent. Das hat jetzt in dem Moment nicht direkt 1:1 die Wirkung auf das Histamin. Aber im Umkehrschluss ist es ein passiver Mechanismus, der natürlich unser Stresslevel oben hält. Und wenn wir ein chronisches Stressmilieu haben, dann ist das Histamin natürlich auch nicht weit, beziehungsweise die Disbalance der Hormone. Marc, ganz zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, weil das kommt immer. Viele Therapeuten möchten ja den Weg gehen, wissen aber nicht, wo sie anfangen. Was würdest du sagen, welche Ausbildungen sind sinnvoll, damit man in diese ganzheitliche Richtung geht? Weil wir können ja im Klein, Klein, Klein anfangen oder wir gehen im Prinzip von außen nach innen und schauen uns damit einfach einen Generalistenstatus an.
Wenn wir bei Buchempfehlungen sind, mag ich die Buchempfehlung von einfach Kira Kaufmann, die ist ja auch nicht zu weit von dir weg. Die hat zwei super tolle Bücher geschrieben, wo sie auch andere Aspekte mit reinnimmt. Das erste ist ein bisschen umfangreicher und jetzt, glaube ich, kam dieses Jahr ein Arbeitsbuch oder so dazu raus, was vieles nochmal aufgreift und ein paar andere Aspekte nochmal hinzunimmt. Also das waren die, finde ich, bis dahin besten Bücher zu dem Thema. Sprachigen Raum hat sich der Dr. Ben Lynch, der ja so einer der ersten war, auch mit diesen SNPs und Genetik, sehr viel auch mit dem Thema Histamin auseinandergesetzt. Also da habe ich auch viel darüber gelernt, als ich mich über Genetik bei ihm fortgebildet hat. Der hat dann auch einen extra Genetiktest zum Thema Histamin rausgebracht, aber auch hat da viele Blogbeiträge, PDFs und wirklich auch vielseitiger als alles andere. Ausbildung zum Thema Histamin kenne ich dann leider nicht, außer eben das so ein bisschen bei Ben Lynch zum Thema Genetik, wo er immer wieder dann auch auf den Bereich Histamin eingeht. Aber damit kann man sich erstmal schon mal ganz, ganz viel beibringen. Und dann ist es halt leider so, dass man das alles von den verschiedenen Aspekten, dann muss man sich mit Darmgesundheit beschäftigen, dann muss man sich mit dem Immunsystem über TH1, TH2 und sowas beschäftigen. Da gibt es noch nicht das eine. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in der Akademie aussieht, Anne, ob ihr da schon mehr aufgegriffen habt.
Also unsere Masterclass beispielsweise ist wirklich sehr tiefgehend und nimmt im Endeffekt diese ganzen Themen mit auf und verbindet sie. Das heißt, wir bilden auch insofern aus, dass man natürlich ins Transferwissen geht. Okay. Ja, aber wie du schon sagst, es ist so wahnsinnig komplex. Wir haben jetzt nicht noch eine angeschlossene Ausbildung für den Darm und für hier und für da, sondern man muss natürlich auch so ein bisschen schauen, wir müssen das große Ganze verstehen. Und das kannst du in der Masterclass schon sehr tief machen. Trotzdem ist es ja auch die Frage, wo ist dein Steckenpferd? Ja, und wie ist dein Netzwerk gestaltet? Es gibt Kollegen, die sagen, ja, ich erkenne das alles, aber Darmaufbau, das macht bitte jemand anderes, weil da habe ich gar keine Zeit für. Ja, oder diese Thematik mit SIBO jetzt nochmal als Spezialfall. Ich habe diese SIBO-Ausbildung bei Thomas Bacharach gemacht und habe mich da entsprechend weitergebildet. Und trotzdem macht das ja nicht jeder Kollege gleichermaßen. Ja, oder nicht jeder macht Akupunkturnadeln, nicht jeder kennt sich in der Zungendiagnostik aus. Aber ich finde es immer wichtig, dieses große ganze Komplex wirklich auch im Kopf zu haben und dann zu sehen, okay, hier haben wir eine Regulationsblockade, hier haben wir eine Behandlungsblockade, hier müssen wir die Sachen miteinander verknüpfen. Wir müssen neuroanatomisch verstehen, dass beispielsweise der Vagus mit dem Trigeminus in Kombination und Austausch geht und was das dann letztendlich wiederum bedeutet für unsere Hirnzentren, für die Reflexbögen und dass zum Beispiel jetzt Mundatmung eben eine Aktivierung der Stressachse ist. Ja, wir müssen verstehen, wie wirken die Kraftwerke, wie ist die Zellbiologie und warum kann überhaupt Stress aus dem Nervensystem zu einer chronischen Entzündung führen? Da fängt's ja eigentlich schon an, weil viele diese Mechanismen nicht verstehen. Und wenn du diesen Mechanismus verstehst, dann verstehst du auch, wo welche Punkte eingreifen und wo du regulieren oder steuern kannst oder auch hingucken musst als Therapeut.
Ich hoffe, wir haben jetzt hier keine chronische Stressantwort bei den Zuhörern ausgelöst. Man kann den ja öfter anhören, was ich glaube ich, was vielen helfen wird, den öfter langsam anzuhören und sich, wie gesagt, als Patient wirklich gegebenenfalls Hilfe zu suchen. Ich glaube, für die Therapeuten, die zugehört haben, war es ein guter Einblick in all die Bereiche. Aber für die Patienten kann man einfach nur sagen, es ist viel, es ist komplex. Wenn du wirklich viele Probleme hast, hol dir Hilfe, such dir Hilfe von irgendjemandem, wo du dich gut aufgehoben, menschlich wie fachlich fühlst. Und dann da einfach sich auf diesen Weg und Prozess eingehen, weil ich habe mit meinen Patienten Stundentermine und das ist deutlich mehr, als es herkömmlich wäre. Aber trotzdem, wenn ich die im ersten Jahr 5-mal sehe, sind es 5 Stunden. Wenn du eine neue Sprache lernst, wenn du eine neue Fähigkeit lernst, ist 5 Stunden gar nichts. Du musst dich dann selbstständig damit beschäftigen und das merke ich auch. Und das sage ich auch immer im ersten Termin. Das ist wie in der Schule. Je mehr du deine Hausaufgaben machst, desto besser sind deine Noten. Und du bekommst bei jedem Termin, passend zu dem, wo wir gerade stehen, Buch- und Podcast-Empfehlung. Und wenn sich die Leute dann damit beschäftigen, kommen wir auch gut voran. Und wenn die halt immer wieder sagen, nee, habe ich nicht gemacht, dann kann ich auch in dieser Stunde dich nicht leider heilen.
Ja, absolut richtig. Und deshalb, es geht einfach auch darum, dass man versteht, welche verschiedenen Facetten da noch mit einbezogen werden. Weil viele kennen eben nur das Thema Histamin und Darm und dann ist Schluss. So, und natürlich ist Kira Kaufmann in dem Bereich ein Begriff. Aber für viele, ne, und wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch irgendwo eine Blase. Und da muss man natürlich auch gerne mal, wie jetzt heute hier, so ein bisschen in die Tiefe gehen, damit man eine Idee hat, was da eigentlich noch alles mit dranhängt. Und daher danke ich dir ganz herzlich, Marc, dass du uns da hier nochmal geholfen hast, tiefer in diese Thematik einzugehen. Nicht nur für die Patienten und für die Interessierten, sondern eben auch wirklich für Therapeuten. Denn ich glaube, gerade Therapeuten können mit dieser Folge ganz, ganz viel anfangen, weil sie vielleicht nochmal Gedankenstützen bekommen haben, wo sie in ihrem Behandlungsweg oder in ihrer Behandlungsstrategie nochmal zusätzlich einhaken dürfen. Ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr.
Ebenso und danke für deine Zeit und Einladung, Anne.
Dass wir Teil 2 abgedreht haben.
Sehr herzlichen gerne. Dank. Vielen lieben Dank für die Einladung, Anne. Hat mich sehr gefreut.
Gerne.